3300 Jahre zurück, stellen wir uns vor, die 40 Wüstenjahre sind passé. 40 Jahre. Überleg dir, wie alt das du bist und frag dich, was du vor 40 Jahren gemacht hast, falls du schon da warst. So lange warst du in der Wüste. Jetzt ist endlich vorbei. Du bist angekommen. Das Verheißene, das gelobte Land ist erreicht und eingenommen. Und wir sehen diese Landaufteilung, danke vielmal. Und die Frage ist nach unserem Gebet, was fällt dir auf, wenn du diese Karte anschaust, soweit du siehst, mit den 12 Stämmen. Aber zuerst beten wir. Danke, himmlischer Vater, für den Gottesdienst, den wir dürfen feiern. Danke, dass wir die Sitzordnung wieder anders haben. Danke, dass du uns durchgeführt hast durch die Pandemie. Du siehst das, was wir erlebt haben. Du siehst unsere offenen Fragen. Du siehst unsere Freude. Du siehst vielleicht auch noch unser Unwohlsein, wie es jetzt ist im Moment. Es ist so genial, dürfen zu wissen, dass du der bist, der gestern und heute und morgen der gleiche ist. Dann vor 3300 Jahren in Israel, heute im Jahr 2022 bis und mit in Kiew, aber auch heute in Davos, du bist der gleiche. Und das gibt uns Hoffnung. Und so kommen wir vor dir einmal mehr als Bedürftige, wenn du unser Herz auftun und bitte dich, Heilige Geist, dass du reinkommst. Danke, dass du uns den Tisch deckst. Dass wir eine Begegnung haben mit dir. Durch das Wort, durch Begegnungen untereinander, durch die Musik. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen. Amen. Fällt jemandem etwas auf, wenn ihr einmal diese Karte anschaut, wie es eben damals vor etwa 3000 Jahren ausgesehen hat in Israel? Jawohl. Und es geht genau um diese Namen. Weil eigentlich könnte man sagen, wie ist jetzt das mit den 12 Stämmen? Fehlt da nicht einer? Ich habe heute aber keine Schokolade und kein Goldstücke zum Verteilen. Also machen wir jetzt kein Quiz. Der Josef fehlt, oder? Dafür haben wir Ephraim und Manasse, seine Söhne. Und dann fehlt der Stamm Levi. Wie kommt das so weit? Der Grund, Jakob, der Stammvater, hatte den Söhnen Josefs, also eigentlich seinen beiden Großkindern, die gleichen Rechte in der Erbverteilung und im Verteilen des Landes zugesprochen wie den direkten Söhnen. Und wobei der Stamm Levi dann als einziger kein eigenes Land erhält, weil sie hatten ja diesen Priesterdienst. Und dafür erhielten sie, wir lesen das in Josua 21, 40 Städte verteilt über das ganze Land. Das war das Erbteil der Leviten. Und so könnte man eigentlich von 12 oder man könnte auch von 13 Stämmen reden, je nachdem. Und nun richtet Josua in Shiloh, wo das Heiligtum, die Stiftshütte damals steht. Hoppla, Entschuldigung, das wäre hier. Hand hoch, wer war schon in Israel? Einige, die können sich sehr gut vorstellen und andere hoffen mir etwas lustig zu machen. Jetzt kann man ja wieder. Also etwas hoch vom Toten Meer, da von Jericho, ging es dann Richtung Jerusalem. Und Shiloh wäre da jetzt im heutigen Samaria oder in der Westbank, je nachdem, wer es wie ausspricht. Und Josua richtet nach der Landnahme ein Wort an die 2,5 Stämme, die dann eben östlich des Jordans sich niederlassen, die nachher in ihre Heimat dort gehen. Hören wir auf einen ersten Text des Kapitels 22 aus dem Buch Josua.
Josua rief die Männer der Stämme Ruben, Gad und Ostmanasse zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt alles getan, was Mose, der Diener des Herrn, euch befohlen hatte und habt stets meinen Anweisungen gehorcht. Die ganze Zeit über habt ihr eure Brüder, die übrigen Israeliten, nicht im Stich gelassen und habt sorgfältig darauf geachtet, die Gebote des Herrn, eures Gottes, zu befolgen. Jetzt aber hat der Herr euren Brüdern Ruhe und Frieden verschafft, wie er es versprochen hatte, und ihr dürft heimziehen in das Land, das Mose, der Diener des Herrn, euch auf der anderen Seite des Jordans gegeben hat. Aber vergesst nie, was Mose euch eingeschärft hat, als er sagte: Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben, auf seinen Wegen gehen, seine Gebote befolgen, ihm Treue halten und ihm dienen mit ganzem Herzen und allen euren Kräften.» Josua segnete sie zum Abschied und ließ sie nach Hause ziehen. Der einen Hälfte des Stammes Manasse hatte Mose östlich des Jordans in der Landschaft Baschan Landbesitz gegeben. Die andere Hälfte hatte ihren Anteil zusammen mit den übrigen Stämmen westlich des Jordans durch Josua bekommen. Josua entließ die Männer von Ostmanasse mit einem Segenswunsch nach Hause und sagte noch zu ihnen: «Ihr kehrt reich beladen nach Hause zurück, mit Silber, Gold, Bronze, Eisen, mit vielen Kleidern und einer Menge Vieh. Teilt die Beute mit euren Stammesbrüdern.»
Und auf Netflix, Apple TV oder wo auch immer wäre jetzt das Happy End komplett. Alle gehen nach Hause, die Sonne geht unter, man sieht pastellfarbene Töne, die Kinder spielen noch fröhlich vor dem Haus, Erwachsene voller Tatendrang auf den nächsten Tag, ältere Menschen sitzen gemütlich zusammen, erzählen einander, wie es war in der Wüste und jetzt, wie es jetzt ist. Und die Predigt wäre hier fertig. Wäre, du ahnst es, es kommt natürlich anders. Damals schon, wie auch heute, kommt es oft anders, als man es sich vorgestellt, als man es sich erhofft, als man es sich gewünscht hat. Kennst du solches? Du hast dir das vorgenommen und dachtest, ich mache jetzt dies und jenes und dann komme ich dorthin. Und plötzlich kommt es eben anders. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 wurde schließlich aus dem lockeren Völkerbund die UNO. Der Marshallplan zum Wiederaufbau Europas wird von der Theorie in die Praxis umgesetzt. Und man war sich für eine lange Zeit lang einig, von Ost bis West, von Nord bis Süd, dass man keinen Krieg mehr will. Nie wieder, hatte man gesagt, 1945. Wie übrigens auch schon nach dem Ersten Weltkrieg, noch einmal 30 Jahre früher, knapp. Nie wieder Krieg, schon gar nicht in Europa. Eben für eine Zeit lang. Und heute, Ende Februar 2022, leiden wir mit den Betroffenen. Wir haben Gefühle, ich weiß nicht, von überrascht zu zynisch, Gefühle von hilflos bis zornig. Wenn wir an die Situation in der Ukraine denken und auch daran, wie die sogenannte Weltgemeinschaft versucht zu reagieren. Wir sind hilf- und sprachlos. Und alle oder viele fragen sich, wie konnte es nur so weit kommen? Wie unterschiedlich der Konflikt, die Invasion, die militärische Operation oder der Krieg wahrgenommen wird, das hört man auch auf vielen Medien. Demokratien haben dabei eine völlig andere Wahrnehmung als Diktaturen. Und ich dachte noch letzte Woche, so bizarr, man müsste fast sagen pervers, Russland, das einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat hat, konnte selber abstimmen, damit es nicht verurteilt wird, obschon es mehrfach Völkerrecht gebrochen hat. Und als Fußnote noch dazu, die andere Supermacht nach Russland, den USA, China hat sich der Stimme enthalten. In dieser Welt leben wir. So viel zur menschlichen Realität, zu einer weiteren Tragödie. Tragödien entstehen immer dann, wo wir Menschen unsere Geschichte selber, ohne Gott zu fragen, in die Hand nehmen wollen. Wenn wir zurückschauen, im Alten Bund, im Neuen Bund, bis heute in unsere Zeit, dort, wo wir uns entscheiden, dort, wo sich Menschen entscheiden und sagen, jetzt machen wir es mal so, da kommt es selten gut heraus. Wir kommen nach einem Lied darauf zurück, nicht mehr auf die heutige politische Situation, sondern damals, weil damals wurde es auch echt brenzlig. Und dieses Lied, wo wir miteinander singen, heißt «God is able». Wir haben einen Gott, der kann. Wir haben einen Gott, dem es möglich ist. Wir haben einen Gott, der letztlich die Übersicht hat. Und ich glaube, deshalb sitzen wir heute auch hier, weil wir das glauben.
Gad und Ostmanasse zogen nun von den übrigen Israeliten weg. Von Schilo im Land Kanaan brachen sie auf, um ins Land Gilead zu ziehen. Dort lag der Landanteil, den der Herr ihnen durch Mose zugesprochen hatte und in dem sie sich schon früher angesiedelt hatten. Als sie zu den Gelilot in der Jordanebene kamen, bauten sie direkt am Fluss einen großen Altar, noch auf dieser Seite des Jordans, im Land Kanaan. Bei den anderen Israeliten sprach es sich herum. Die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse haben bei den Galilot am Jordan einen Altar gebaut, jenseits der Grenze des Landes Kanaan, nicht mehr im Gebiet Israels. Da kamen alle Männer Israels in Schilo zusammen, um gegen die Oststämme in den Kampf zu ziehen.
Die Sonne ist untergegangen, seit dem letzten Mal, seit es so nach Happy End ausgesehen hatte. Das kann doch nicht wahr sein. Diese Verse kommen schön nacheinander. Josua 22. Es droht ein Bürgerkrieg, ein blutiger Bruderkrieg. Können wir uns das vorstellen? Und dies keine Woche, nachdem doch gerade alle ein Herz und eine Seele waren. Kaum einen Tag, nachdem alle überzeugt der Ansicht waren, dass jetzt endlich die Zeit des Friedens, des Wohlstands, der Ruhe, des Einlebens im verheißenen Land folgen würde. Wie reagieren wir, wenn es nach Konflikt, nach Streit, nach Schlimmerem aussieht? Ist etwas typenbedingt, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder wollen wir es nicht wahrhaben, wir reden es schön, wir hauen ab, wir hoffen auf ein Wunder. Für die einen ist Angriff die beste Verteidigung und so weiter und so fort. Wie reagieren wir, wenn es brenzlig wird? Wie konnte das geschehen? Die heimkehrenden Stämme hatten doch gerade erst noch den Segen von Josua erhalten und gehört. Es war wie ein geistlicher Reminder. Sie sollen stark darauf bedacht sein, die Gebote und das Gesetz einzuhalten. Quasi die Verfassung, die ihnen Gott gegeben hat in der Wüste. Sie sollen den Herrn in Gott lieben von ganzem Herzen. Schon im Alten Bund war die Einladung zur Beziehung da, nicht nur zum Befolgen von Gesetzen. Sie sollten in seinen Wegen wandeln. Sie sollten seinen Geboten gehorchen. Sie sollten an ihm festhalten. Vom hebräischen Wort her könnte man sagen, sie sollten ihm anhängen oder an ihm kleben. So nah waren sie eingeladen. Und sie sollen ihm dienen von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und jetzt das. Die 2,5 Stämme verlassen müde, sehr müde. Vielleicht fragst du dich, ja, weshalb waren die überhaupt noch auf dieser Seite? Die mussten versprechen damals, dass sie mithelfen würden, das Land in Besitz zu nehmen. Und nicht, man kommt an den Jordan und 2,5 Stämme konnten sich bereits zurücklehnen. Also sie hatten die anderen Stämme unterstützt und jetzt endlich sind sie zu Hause. Und als sie sich dem Jordan nähern, nach dem Festgottesdienst in Schilo von vorhin, gehen ihnen einige Erinnerungen durch den Kopf. Vielleicht überlegen sie sich, wie war es damals, als sie das erste Mal den Jordan überquert hatten, damals von der anderen Seite, nach der Befreiung aus Ägypten, nach diesen 40 Jahren in der Wüste, wie war es damals, endlich angekommen. Vielleicht dachten sie zurück an den Sieg, an das gegenüberliegende Jericho, da. Vielleicht dachten sie an andere Erfolge, die sie gemeinsam mit ihren Brüdern und Schwestern errungen hatten, von denen sie sich, ich sage es noch einmal, gerade in Harmonie verabschiedet hatten. Kennst du die Erfahrung, dass nach Hochzeiten im Leben, dass da immer wieder auch Tiefpunkte folgen, dass Hochzeiten selten konservierbar sind. Vielleicht erinnerst du dich zurück an irgendeine schöne Ferien, an irgendeinen Moment, wo du dachtest, so müsste es eigentlich bleiben. Jetzt könnte Jesus gleich wiederkommen. Es wäre so praktisch, dann gleich so hinüberzusteigen. Kennen wir alle, oder? Es war so cool. Und plötzlich war es nicht mehr so cool. Ein Freudenfest, Glücksgefühle, Emotionen, die weichen unweigerlich wieder, solange wir auf dieser Welt sind, anderen Gefühlen. Je älter man wird, desto mehr kennt man das. Möglicherweise überfällt nun den einen oder anderen, sie sind noch auf dem Weg zurück von Schilo in ihr neues Zuhause, ein Gefühl der Isolation. Vielleicht zögern einige und dachten, wäre es vielleicht doch besser, wenn wir auf der anderen Seite wohnen würden. Sie denken vielleicht an den Sommer, und wer in Israel im Sommer war, in der Jordanebene, der weiß, das wird ein veritabler Backofen dort. Da wächst nichts mehr, im wahrsten Sinn des Wortes. Und wo es noch etwas Wasser hat, das verdampft. 45 Grad ist keine Seltenheit im Sommer. Da kann man nicht mehr hurtig auf die andere Seite und ans Mittelmeer rüber. Keine Ahnung, was ihnen alles durch den Kopf geht. Aber die Befürchtung ganz sicher, dass sie sich auseinanderleben könnten. Diese 9,5 Stämme im Westen und diese 2,5 im Osten. Und schließlich ist der Grundsatz aus den Augen, aus dem Sinn, nicht eine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Was also könnte dafür getan werden, fragen Sie sich, dass das nicht geschieht. Dass nicht nach einer Generation die einen und anderen sagen, ihr gehört gar nicht mehr zu uns. Es steht nicht so in der Bibel, aber es könnte so gewesen sein. Und sie überlegen sich, was könnten wir tun? Symbolisch das lebendig halten, diesen Bundesschluss, dass es offensichtlich ist für alle, dass sie sehen, wir sind auch Kinder der Verheißung, wir gehören auch zu denen da drüben, wir haben Anteil. Beim Überlegen und Nachdenken kommt ihnen den Sinn, dass ihre Vorväter Altäre gebaut hatten. Noah hatte einen gebaut, nach der Sintflut. Erinnert ihr euch noch an irgendeinen anderen, der Altäre gebaut hat? Noch früher. Abraham zum Beispiel, Mose, mehrere Leute, Jakob. Immer wenn irgendetwas erlebt wurde mit Gott und sie gesagt hatten, da gehe ich nicht mehr zurück. Was auch immer noch kommt, was auch vielleicht an Schwierigem kommt, da erinnere ich mich, da hat Gott geholfen. Und da wurde ein Altar gebaut, als Erinnerung, als in Dankbarkeit. Und sie denken, das machen wir doch auch. Wir bauen auch einen Altar. Als Symbol, als Zeichen dieser Bundesgemeinschaft. Gegen das Vergessen. Da gibt es doch nichts dagegen auszusetzen, meinen sie. Und wie ein Lauffeuer verbreitet sich jetzt etwas in den Westen. Die da drüben, die haben etwas gebaut. Kennst du das? Du hörst etwas von einem Bekannten, der von seinem Freund und dessen Bruder etwas gehört hat. Und seine Schwester hat es sogar gesehen. Wie sagen wir dem? Ein Gerücht. Wie sähe die Welt heute anders aus, wenn weniger Menschen aufgrund von Gerüchten Entscheidungen treffen würden und handeln würden? Und rundherum reiben sie sich schon die Hände da, die Völker, und dachten, die sollen sich nur das Dach geben. Wir freuen uns. Da bleibt mehr für uns übrig. Es kann doch nicht sein, dass es zu einem Bruderkrieg kommen würde. Wir stellen fest, obwohl vor den Augen aller Beteiligten Jahrhunderte alte Zusagen in Erfüllung gegangen sind, müssen wir uns vorstellen, da waren noch die 430 Jahre in Ägypten. Und man hat sich nur erzählt, dass damals, als sie nach Ägypten kamen und Josef da noch der CEO war, dass es ihnen gut ging und dann wurden sie Sklaven und dann wurde man nur noch vom Hören sagen, kannte man diese Geschichte. Und jemand sagt, ja, aber soll es dann nicht noch weitergehen? Und dann kommt Mose und dann kommen die 40 Jahre in der Wüste und letztendlich sind sie da. Und wer das erlebt hat, der müsste doch eigentlich Vertrauen haben. Der müsste doch sagen, wenn so etwas möglich ist, da bringt uns nichts mehr auseinander. Wer erlebt hat, dass eine Beziehung, die wir als Freundschaft eingeschätzt hatten, plötzlich auseinandergeht oder abkühlt, der kann da nachfühlen, dass es eben doch möglich ist. Die Stämme im Osten, noch einmal, sie meinen es doch eigentlich gut. Ausschließlich irgendeinen Hintergedanken. Bleiben wir bei den Fakten. Was wissen wir denn eigentlich? Von was gehen wir aus, wenn eben nicht vom Gerücht? Der Teil der 9,5 Stämme im Westen, was haben die gehört? Und die Söhne Israels hörten sagen, siehe, die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse haben einen Altar gebaut gegenüber dem Land Kanaan in der Gegend am Jordan, jenseits der Söhne Israel. Jetzt stellen wir uns vor, wir wären die 9,5 Stämme. Und da draußen, da sitzen noch einige, das wären die abtrünnigen 2,5, oder? Und die haben etwas Gotteslästerliches gemacht, diese beiden dort. – Was würden wir machen, wenn wir davon ausgehen, dass dieser Gott, der uns ins Land geführt hat, ein heiliger Gott ist? Und jetzt hören wir, die haben sich einen Altar gebaut. Die wollen abtrünnig werden. Wie würden wir? Eine Minute, kurze Diskussion zu zweit alleine und dann zwei, drei Antworten. Wie würden wir reagieren, wenn wir die Stämme im Westen wären? Ein, zwei Vorschläge, ganz spontan. Das stimmt, wir sind müde nach den 40 Jahren und auch nach heute Nachmittag. Aber kommt jetzt etwas. Was würden wir vielleicht, was wäre zielführend? Ja, man prüft doch, man schlägt doch nicht einfach drein, oder? Das wäre das Naheliegendste. Andere Vorschläge noch? Ich glaube, wir schließen uns dem an, Erika, super. Hoffentlich prüfen wir, auch wir in unserer Zeit, Gerüchte und nehmen Gerüchte nicht für bare Münze. Gott sei Dank hat es bei den Mächtigen damals Leute, die ihre Entscheidung auch nicht auf der Grundlage von Gerüchten treffen. Ich stelle mir noch vor, auch Davos würde anders aussehen, oder? Wenn der Landrat nur aufgrund von Gerüchten handeln und entscheiden würde. Es gibt einflussreiche Leute, die sich ein möglichst objektives Bild machen wollen. Auch wenn dies mit einem zusätzlichen Aufwand verbunden ist.
Und die Söhne Israels schickten Gesandte zu den Söhnen Rubens, den Söhnen Gads und dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead. Pinhas, den Sohn Eleazars, des Priesters, und mit ihm 10 Fürsten, je einen von jedem Vaterhaus aller Stämme Israels. Jeder war das Haupt seines Vaterhauses unter den Tausenden Israels. Und diese kamen zu den Söhnen Rubens, zu den Söhnen Gads und zu dem halben Stamm Manasse in das Land Gilead, redeten mit ihnen und sprachen: «So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr an dem Gott Israels begangen habt, indem ihr euch heute von der Nachfolge des Herrn abkehrt dadurch, dass ihr euch einen Altar baut und euch heute gegen den Herrn auflehnt? War die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um deren Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr wendet euch heute von der Nachfolge des Herrn ab. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch herüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht auf gegen den Herrn und lehnt euch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israel gekommen, als Achan etwas von den Gebannten veruntreute? Und er ging nicht allein zugrunde in seiner Schuld.
Die Interpretation der westlichen Stämme lautet also von diesem Altarbau, dieses Corpus Delictis, der von den Stämmen im Osten als Zeichen für die Gemeinschaft und eben nicht vom Abfall errichtet worden ist, das ist ein Abfall von Gott. Das ist Gotteslästerung, was die tun. Weil die wissen genau, was in 3. Mose 17 wir heute nachlesen können. Jeder Israelit, der ein Brandopfer und ein Schlachtopfer opfern will, es aber nicht vor den Eingang der Stiftshütte bringt, damit er es dem Herrn opfere, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Und die Stiftshütte, die steht eben nicht innerhalb dem Jordan, sondern die steht eben jetzt in Shiloh. Das heißt, eigentlich kann man ihnen nicht alles vorwerfen. Sie machen nicht alles falsch. Die westlichen Stämme denken, dass die Heiligkeit Gottes durch das Errichten des Altars gefährdet sei. Und so sagen sich diese Männer, die den Krieg ja bis oben hin satt haben, die Heiligkeit Gottes duldet keine Kompromisse. Ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, wie ihr aufwächst. Je nach Generation, da galt noch einiges als heilig, ob jetzt im biblischen Sinn oder einfach familientraditionell. Es gab so rote Linien, oder? Als Jugendliche hatte man dann sofort herausgefunden, wie weit der Spielraum ging. Und vielleicht hat man auch etwas versucht, die Grenzen zu ritzen. Aber es gab so rote Linien manchmal. Wenn es um Gott ging, da, diese Linie, die war fett rot, die durfte nicht überschritten werden. Dann hatten wir von zwei Beispielen gehört. Wir können nicht auf die Details eingehen, aber mit der Sache mit Peor, da ging es um Götzendienst. Dieser Götzendienst hatte 24.000 Menschen das Leben gekostet. Das waren nicht Peanuts. Und die Stämme im Westen dachten daran zurück. Deshalb wollten sie nicht noch einmal in diese Falle tappen. Oder das mit Achan. Gott hatte bei dem Sieg über Jericho alles mit dem Bann belegt. Das heißt, er hat gesagt, nichts, nada, nüt wird mitgenommen als Beute. Und der Achan hatte sich halt doch bereichert. Und es kam nicht gut heraus. Daran erinnern sich die 9,5 Stämme im Westen. Gott sei Dank gehen die Westler nicht blind im Affekt vor, sondern wollen die Wahrheit über die Weggründe der Östler und die ganze Angelegenheit herausfinden. Vielleicht erinnern wir uns zurück an eine Situation, wo wir selber erlebt haben, weil wir nachgefragt haben, ist es dann nicht so schlimm herausgekommen. Das andere kennen wir vielleicht auch. Aber das wäre doch cool oder ermutigend. Und wenn wir es einmal erlebt haben, weshalb soll man das dann anders machen? Sie handeln nicht aufgrund einer Befürchtung, einer Interpretation. Well done. Sehr gut. Jesus nimmt diese Art von Motivation in der Bergpredigt dann später auf, als er im Zusammenhang mit dem sich Sorgen machen sagt, dass wir immer zuerst Gottes Reich suchen sollen und seine Gerechtigkeit. Und dann sagt er, das andere wird uns danach zufallen, wenn wir diese Reihenfolge einhalten. Und so ermahnen die Stämme aus dem Westen die scheinbar Abtrünnigen, bevor sie scheinbar legitimiert reinschlagen. Sie sollen doch umkehren. Und eines sehr erstaunlich, sie bieten ihnen sogar Land an. Es ist etwas viel Text. Ich weiß, aber vielleicht haben wir es noch im Kopf. Sie haben gesagt, kommt doch rüber, wenn ihr doch nicht da im Osten wohnen wollt. Sie wären bereit, auf Land zu verzichten. Also eigentlich sehr edel. Wie gut, dass nicht nur Politiker und Soldaten aufbrechen, sondern mit Pinhas auch ein Priester und ein Mann Gottes, heißt es, der die Unterhändler anführt. Damit wird Gott ausdrücklich in die Verhandlungen, in alles Weitere mit einbezogen. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du im Rückblick froh bist, dass du Gott noch um Rat gefragt hast? Und du sagst, im wahrsten Sinne vom Wort, Gott sei Dank, habe ich noch so. Oder ist mir das noch aufgefallen? Oder habe mir das Gespräch noch gesucht? Diese Situationen sind Gold wert. Überall dort, wo wir Gott mit einbeziehen. Wo wir bei Reaktionen wütend, im Affekt rachsüchtig den eigenen Vorteil suchend vorgehen, statt dass sie besonnen von ihm geleitet an eine Herausforderung herangehen, in einen Kampf ziehen, kommt es nämlich ähnlich heraus, wie wenn wir ohne Virenschutz und Firewall im Netz surfen. Das macht heute eigentlich fast niemand mehr, weil das meistens ja automatisch dabei war. Aber als das Internet neu war und so, war noch nicht immer alles dabei. Und wer nicht drauf geschaut hatte, der musste dann schon mal noch etwas mehr Aufwand betreiben, damit es dann wieder ging. Wo wir uns auch theologisch gesehen auf dünnes Eis begeben und vielleicht noch wissentlich, nehmen wir das Einbrechen in Kauf. Letzten Winter, es war die Sägfröni vorbei im Engadin, wir waren so im April einmal noch drüben, da hatte es ein großes Schild zwischen dem Silser und dem anderen See. Jene, die das Gebiet, ja, Silvaplana. Ein großes Schild hat es, betreten verboten. Privatpersonen dürften den See nicht mehr betreten. Und man sah vom Schild weiter auf den See und dann hatte es einfach Fußspuren dort, frische. So sind wir doch, wir Menschen, oder? Immer wieder. Also nichts offensichtlich. Aber wie häufig haben wir schon ein Dunkelorange überfahren? Oder ein Hellrot? Oder auch ein Dunkelrot? Und dachte, es wird schon gehen. Wo Mose auf den Stein schlägt, statt dass er zu ihm spricht, um Wasser zu bekommen, hat das zur Folge, dass Mose Mose, der dieses Volk 40 Jahre in der Wüste getragen hat, nicht ins verheißene Land darf. Welches Leid erlebt der König David in der eigenen Familie, weil er in der Erziehung seiner Kinder dort nicht wie ein Mann nach dem Herzen Gottes handelt? Wenn wir diese Geschichte nachlesen mit seinen Söhnen, mit seinen Kindern, ist das ja tragisch. Die trachten ihm nach dem Leben, die wollen ihn umbringen. Wo Petrus zwar eine freie Tischgemeinschaft mit den Heidenchristen pflegt, wenn er allein ist, sich aber distanziert und sich zurückzieht, sobald Judenchristen dazustoßen, sagt ihm Paulus vor allen Anwesenden ins Gesicht, dass er, der Apostel Petrus, ein Heuchler sei. Haben wir diese Kultur noch, dass wir einander auf eine gute Art ermahnen können? Ich sage es noch einmal, im Hebräischen ist ermutigen und ermahnen derselbe Wortstamm. Wir nehmen gerne die Ermutigung und Ermahnung brauchen wir doch gar nicht. Hananias und Sapphira lassen ihr Leben bei ihrem geistlichen Betrug, der sie vor den Menschen in einem besseren Licht hätte erscheinen lassen sollen. Und noch ein Beispiel, wir haben letzthin davon gesprochen, auch Judas scheitert mit seinem Versuch, Jesus manipulieren zu wollen. Können es positiv formulieren. Wo wir uns an der Seite von Jesus, an der Seite von diesem Gott der Bibel vorwärts bewegen, auch Abenteuer wagen, dort werden wir letztlich auf der Seite des Siegers stehen, weil er ja der Sieger ist. Und überall, wo wir eigene Wege gehen, müssten wir uns nicht wundern, wenn wir in einer Sackgasse landen. Wo wir unser Recht nicht um jeden Preis einfordern, wird er für Gerechtigkeit sorgen. Wo wir Antwort und Hilfe bei ihm suchen, da geht doch immer wieder eine Türe auf, auch wenn es vielleicht letzte Woche geklopft hat. Die Türe zur Verständigung und zur friedlichen Beilegung des Konflikts geht bei den Israeliten dort auf, wo sie direkt das Gespräch, wenn wundert, miteinander suchen. Salomo würde schreiben, nichts Neues unter der Sonne. Sie beziehen Gott mit ein.
Die Männer von Ruben, Gad und Ostmanasse antworteten den 10 Stammesoberhäuptern: Gott, der Mächtige, der Herr, er weiß es und ganz Israel soll es ebenfalls wissen. Uns trifft keine Schuld. Wenn wir diesen Altar gebaut haben, um uns von dem Herrn abzuwenden und um ihn die Treue zu brechen, dann soll der Herr uns heute nicht beistehen. Er selbst soll den Fall untersuchen. Wir hatten nie die Absicht, auf dem Altar irgendwelche Opfer darzubringen. Vielmehr hatten wir Sorge, dass in Zukunft eure Nachkommen zu unseren Nachkommen sagen könnten: Was verbindet denn euch mit dem Herrn, dem Gott Israels? Er hat doch zwischen euch und uns den Jordan als Grenze gesetzt. Also gehört ihr nicht zum Volk des Herrn. So könnten dann eure Nachkommen die unseren daran hindern, dem Herrn unsere Opfer zu bringen. Deshalb haben wir diesen Altar gebaut. Nicht für Brand- oder Malopfer, sondern als ein Zeichen, das zwischen uns und euch und zwischen unseren und euren Nachkommen aufgerichtet ist. Es soll bezeugen, dass wir tatsächlich das Recht haben, zum Heiligtum des Herrn zu kommen, um ihm Brandopfer, Malopfer und andere Opfer darzubringen. Eure Nachkommen sollen nicht zu den unseren sagen dürfen, sie gehörten nicht zur Gemeinde des Herrn. Wenn es aber je so weit käme, sollten unsere Nachkommen sagen können: Seht diesen Altar. Unsere Vorfahren haben ihn genau nach dem Vorbild des Altars am Heiligtum des Herrn gebaut. Nicht um Brand- oder Malopfer darzubringen, sondern als Zeichen, das unsere Zugehörigkeit zum Herrn bezeugt. Wir denken nicht entfernt daran, uns vom Herrn abzuwenden und neben dem Altar vor der Wohnung des Herrn, unseres Gottes, noch einen weiteren Altar zu bauen, auf dem Opfer dargebracht werden. Der Priester Pinhas und die Abgeordneten der Gemeinde, die Oberhäupter der Stämme, ließen gelten, was die Männer der Stämme Ruben, Gad und Ostmanasse zu ihrer Verteidigung vorbrachten. Pinhas sagte: Jetzt erkennen wir, dass der Herr in unserer Mitte ist und sich nicht von uns abgewandt hat. Ihr habt euch mit dem Bau dieses Altars nicht gegen den Herrn aufgelehnt und so habt ihr die Israeliten vor der Strafe des Herrn aufbewahrt. Dann kehrten Pinhas und die übrigen Abgesandten ins Land Kanaan zurück und berichteten alles den Israeliten. Diese billigten das Verhalten der Männer von Ruben und Gad und priesen Gott. Sie sahen jetzt keinen Anlass mehr, gegen sie in den Kampf zu ziehen und ihr Land zu verwüsten. Die Leute von Ruben und Gad aber gaben dem Altar einen Namen und erklärten, er ist ein Zeichen zwischen uns, das bezeugt, dass der Herr unser Gott ist.
Und wir kommen auf die Zielgerade. Diese kritische, im Rückblick brandgefährliche Situation findet sozusagen im letzten Moment eine glückliche Wendung. Eine von Gott geführte Versöhnung, weil die Konfliktparteien ganz real mit dem Eingreifen Gottes rechnen, weil sie schließlich miteinander reden, statt eben nur zu interpretieren. Ich wünsche uns, dass wir gerade in dieser Woche nicht auf Gerüchte bauen und uns nicht von irgendwelchen Interpretationen leiten lassen. Scheuen wir den Aufwand nicht, fragen wir nach, wenn etwas unklar ist, wenn wir meinen, dass uns etwas jemand Böses will. Ich wünsche uns stattdessen, dass wir beim nächsten Konflikt, bei dem wir vielleicht mitbeteiligt sind, daran denken, wie damals die Israeliten mit dem sogenannten Altargerücht umgegangen sind. Das heißt, wo immer es eine noch so kleine Möglichkeit gibt, das direkte Gespräch mit den Betroffenen suchen. Gott um seine Weisheit und seine Leitung bitten. Nicht zu stolz sein. Und da eine Klammer. Die Bibel spricht von Situationen, wo es außerhalb von unseren Möglichkeiten ist, Friede zu schaffen. Das gibt es. Es ist eine Minderheit, aber das gibt es. Das kann uns auch entlasten. Klammer zu. Eine Frage zum Schluss. Wo haben wir etwas gehört, das scheint eine andere Person gesagt haben soll? Wo stehen wir gerade jetzt in der Gefahr, über andere herzuziehen? Wo lästern wir mit über andere? Wo setzen wir selber Gerüchte in die Welt, mehr oder weniger bewusst? Wo bin ich drauf und dran, gegenüber einer anderen Person eine Mauer aufzubauen? Gott arbeitet nicht, niemals mit Gerüchten. Jahwe baut sein Reich auf Wahrhaftigkeit auf. Satan ist der Vater der Lüge, von Anfang an. Und ein Gerücht ist immer näher bei der Lüge als bei der Wahrheit. Falls uns eine Situation in den Sinn gekommen ist, bringen wir sie vor Gott. Entweder gerade jetzt oder heute noch vor dem Einschlafen. Benennen wir sie, dann verliert sie die Macht, die sie bekommen könnte. Sagen wir Gott, dass es uns leid tut und bitten wir um Vergebung, wo es unser Anteil ist an einer bösen Sache. Wo wir so vorgehen, eine missliche, schwelende Sache konkret angehen, eine betroffene Person konkret darauf ansprechen, da wird möglicherweise ein offener Kampf vermeidbar und alle haben gewonnen. In den Sprüchen fasst es dann jemand mal so zusammen. Eine versöhnliche Antwort kühlt den Zorn ab. Ein verletzendes Wort heizt ihn an. Eine versöhnliche Antwort in einer anderen Übersetzung heißt es ein lindes Wort. Ich wünsche uns viel Lindigkeit für die nächste Woche.